größter Fünfmaster der Welt. Es gibt überhaupt nur einen Fünfmaster, ne, im Moment. Einen einzigen Fünfmaster, unsere Royal Clipper nämlich. 42 Segel, 5000 Quadratmeter Segel. Und wenn die mal alle, normalerweise macht man das so, dass wirklich alle mal tatsächlich gesetzt werden. Und dann fährt man mit den Tenderbooten, fährt man um das Schiff herum und kann von da aus dann diese spektakulären Bilder, die ja auch im Internet sind und so weiter, selber machen und sagen, wow, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ne?
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Luxusreisen-Expertin Lara und unserem heutigen ganz besonderen Gast, Reiseleiter Wilfried König. Hallo Herr König, grüße Sie.
Jawohl, hallo, ich grüße Sie auch. Wunderbar, dass wir uns heute mal treffen können, virtuell zumindest.
Ja, hallo Lara, du bist auch dabei.
Hallo und guten Morgen aus Hamburg.
Hallo und guten Morgen. Ja, schön.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, guten Morgen. Wir sprechen heute über eine 12-tägige Segelkreuzfahrt mit der Royal Clipper, die bei Windrose den Namen trägt, Traumreise in Weiß von Venedig nach Rom. Herr König, was nach einer Hochzeitsreise so ein bisschen klingt, ist aber eine Gruppenreise. Ja. Also da können natürlich auch gerne Hochzeitsanträge gemacht werden, ist ja auch klar, ne? Logischerweise. Aber die Traumreise in Weiß bezieht sich aber vor allem wahrscheinlich auf die weißen Segel der Royal Clipper. Oder?
Ja, das ist richtig. Ja, ja. Wobei, ich hatte schon Hochzeitsreisende dabei. Ne? Also die haben tatsächlich ihre Hochzeitsreise auf dem Schiff gemacht.
Ja.
Und ja, es gibt Traumreise in Weiß. Es gibt ja auch, oder es gab mal diese Serie, ich glaube 6 Filme waren das, richtige Schmonzetten, aber immerhin, die wurden da auf diesem Schiff gedreht. Das war so 2020, ich weiß nicht mehr genau. Tatsächlich unter weißen Segeln heißt das Ganze, kann man nachschauen und so. Und da ist das Schiff drauf, wird vorgestellt und sowas und ist eine Traumreise in Weiß. Ja, die Segel natürlich weiß, ganz klar.
Ja.
Und es ist, das Schiff ist auch überwiegend weiß, auch mit blauen Karos drauf und sowas. Sieht auch sehr schön aus. Und aber es sind die Segel tatsächlich, ja, das Weiße, ja, das ist das.
Ja, genau. Genau. Und man kann auch, hat man dann Hochzeitsreisen machen, man kann Anträge machen, das ist alles natürlich möglich. Bevor wir uns dem Reiseverlauf und auch den einzelnen Stationen, Besonderheiten widmen, Herr König, wie sind Sie diesem Traumberuf Reiseleiter gekommen?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich bin schon 30 Jahre dabei. Ich bin Sinologe eigentlich, ne, habe Chinesisch studiert.
Ah.
Und ja, und bin dann über verschiedene Möglichkeiten. Damals war in Anfang der 1990er Jahre war das, als China noch geboomt hat, reisemäßig. Heute ist es ja etwas beschränkter, mehr oder weniger. Kam ich eben dazu und habe mich dann für China natürlich erstmal beworben. Das hat auch gut geklappt und dann hatte ich ja, nach und nach so den ganzen asiatischen, ostasiatischen Raum, dann kam Südostasien dazu, dann bin ich bei Windrose gelandet und Windrose hat mich gebeten, du Menschenskind, wir bräuchten jemand, der vielleicht als Profi auch auf einem Schiff dabei ist und sowas. Kein Problem, probieren wir mal aus. Und seit 6, 7 Jahren bin ich jetzt auch auf der Royal Clipper unterwegs als Reiseleiter. Wobei, ich muss sagen, ich muss ja keine großen Reiseleitungen machen. Das heißt, ich muss also nicht vor Ort an Land, muss ich alle möglichen Dinge erklären. Da haben wir lokale Guides, und zwar die besten deutschsprachigen Guides überhaupt, die es gibt, für die Landgänge. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass ich meine meistens 25 Personen, das ist auch eine Zeitreise, die Zeit schreibt das aus eigentlich, die Zeitschrift, die Zeit,
ja,
dass ich meine 25 Personen betreue, als Ansprechpartner da bin und eben auch dafür sorge, dass sie tatsächlich alle ihre vorgebuchten Landausflüge tatsächlich so machen, wie das vorgesehen wird. Ja, ich bin der Ansprechpartner. Ich genieße es natürlich auch sehr, da eben nicht dauernd gefordert zu sein und alle möglichen Erklärungen geben zu müssen. Aber es klappt auch so wunderbar.
Ja, wunderbar. Wir schauen uns einfach die Reise an, würde ich jetzt mal sagen, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch den schönen Einblick haben. Wir packen dann auch den Link zu der Windrose-Reise auch in die Shownotes, sodass man da dann auch mal das alles nachlesen kann. Das ist wunderbar dargestellt. Es geht los in Venedig.
Ja, in Venedig und endet in Rom. Also ich meine, Venedig, wenn man da schon mal an die Quay, also wir dürfen ja mit diesem Schiff, Gott sei Dank, dürfen wir noch an der, nicht die großen, die Riesendinger, die dürfen das nicht mehr, aber wir dürfen das noch tatsächlich an der Stadt vorbeifahren, wenn man dann ausfährt abends und sowas, das ist einzigartig. Wenn man schon zum Schiff hinkommt, ich meine, das ist nicht aufgetakelt jetzt, das ist noch ohne Segel, das Schiff liegt dann da. Und die Menschen, Leute werden empfangen, meine Gäste und so, und ich natürlich auch. Und das sind insgesamt sind es normalerweise so maximal 220 Personen, die da auf das Schiff draufpassen. Ist auch meistens gut ausgebucht. Und dann geht es los. Wir gehen aufs Schiff und dann gibt es einen Begrüßungscocktail, während wir dann um 19.30 Uhr rausfahren aus Venedig. Also wie gesagt, am Markusplatz vorbei. Und natürlich die ganzen Gäste, die ganzen Touristen stehen und ihre Handys und Fotoapparate gezückt haben und sagen, wow, was ist denn das und so, nicht? Also sind ein paar Segel drauf, aber wenn man dann, wenn man erstmal aufs Schiff raufkommt, ist es noch abgetakelt, aber dann kommen ein paar Segel drauf, dass es etwas spektakulärer wirkt, ganz einfach. Ne? Mhm. Und
Sieht toll aus, ich sehe das Bild hier gerade.
Es sieht unglaublich aus, ne? Ganz hervorragend.
Ja. Ich hatte noch eine Frage zu Venedig. Man könnte ja auch, ist ja eine tolle Stadt und ich habe nämlich in der Vorbereitung gelesen, dass eines ihrer Lieblingshotels in Europa in Venedig ist. Also man könnte natürlich auch schon mal ein, zwei Tage vielleicht vorher ankommen und dann Venedig genießen, zum Beispiel in ihrem Lieblingshotel.
Genau, das mache ich auch. Das mache ich auch. Ich bin immer zwei Tage vorher da, um einmal die Stadt zu genießen und um andererseits dann natürlich auch vollkommen entspannt und ausgeruht meine Gäste empfangen zu können.
Ja, verraten Sie jetzt noch, welches das Lieblingshotel ist?
Oh Gott, ich habe also einige, ich weiß gar nicht, was ich da angegeben habe nochmal.
Ach so, das Danieli.
Danieli ist natürlich eins der sehr, sehr teuren. Da war ich zweimal insgesamt, aber das leiste ich mir nicht mehr, ehrlich gesagt. Ne? Danieli ist natürlich unglaublich schön, ja klar, toll.
Ja, ne? Aber wir sind natürlich hier im Luxusreisesegment, ne, liebe Lara, und dann kann man das Danieli ruhig mal empfehlen.
Absolut, ja, natürlich, für meine Gäste auf jeden Fall. Kein Thema, nicht? Ja. Und viele machen das ja auch.
Unbedingt, und es hat ja jetzt auch gerade wieder eröffnet als Teil von Four Seasons. Und das ist natürlich auch eine Hotellegende in Venedig. Also wenn man so richtig in die Stadt eintauchen möchte, ist das schon wirklich eine tolle Adresse.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß es deswegen, weil, also wie gesagt, ja, Luxusreisen, ganz klar. Meine Gäste haben in der Regel genug Geld, um das sich auch dann leisten zu können. Und die sind ja auch da wegen zum Teil Kunstausstellungen, Biennale zum Beispiel ist da in Venedig und sowas. Das höre ich alles dann während unserer Reise. Dann erzählen die mir das alles Mögliche, was die mit Venedig verbindet und sowas. Da kann man sich wunderbar austauschen dann.
Super, aber jetzt leiden los. Wir sind an Bord. Erster Stopp, beziehungsweise es geht weiter nach Kroatien. Ne?
Kroatien, genau. Wir legen einige Male in Kroatien aus. Also Rovinj ist die erste Station, ne, in Kroatien. Mhm. Das ist eine Insel. Dann kommt Sibenic, ich weiß nicht, wie das alles ausgesprochen wird, aber jedenfalls Sibenic, auch Kroatien. Dann natürlich ein super Highlight, Dubrovnik, ebenfalls immer noch Kroatien. Und dann geht es weiter.
Was machen Sie dann dort gerade wenn wir jetzt zum Beispiel uns Dubrovnik rausnehmen, was passiert dann dort?
Wir haben also, wie gesagt, die besten deutschsprachigen Reiseleiter vor Ort und sowas. Und die Ausflüge werden im Vorhinein schon gebucht. Ich weiß schon genau, wer wann wo unterwegs ist. Ich bin immer dabei natürlich, ganz klar. Aber die Führungen, die machen dann die lokalen Guides an Land.
Ah ja.
Und in Dubrovnik haben wir eine ganz, ganz hervorragende Dame. Unglaublich, Kroatin, aber sie spricht perfektes Deutsch und ist vor allem so gut informiert und so gut auch sprachlich und so weiter, dass sie die gesamte Geschichte innerhalb von kurzer Zeit von Kroatien, von Dubrovnik sowieso, uns erklärt und dann eben auch den Ausflug noch macht. Normalerweise jetzt ein typischer Ausflug wäre zum Beispiel, wenn man fährt raus aus der Stadt, natürlich in der Stadt auch eine Führung, ganz klar. Dann fährt man raus und probiert also erstmal in der schönen Landschaft natürlich, ganz klar, und probiert dann verschiedene lokale Spezialitäten. Es gibt da Schinken, es gibt da Wein, es gibt da Käse, Oliven und so weiter. Probiert man alles und das Ganze aber in einem sehr, wie soll ich sagen, entspannten Rahmen. Ja, die normalerweise sind, ich glaube, 10 Personen sind das Minimum, was dann dabei sein sollte pro Ausflug. 10 von meinen 25. Normalerweise sind es 10, 12, manchmal 14, 15. Viele machen auch ihre Ausflüge auf eigene Faust und so weiter, nicht? Und das ist sehr entspannt. Wir sind also wirklich nur für uns als kleine Gruppe unterwegs und werden dann bestens versorgt, kulinarisch und auch intellektuell.
Sehr gut. Kulinarik ist besonders für Lara und mich immer ganz wichtig.
Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja, ja.
Das ist unser Lieblingsthema, oder?
Das ist unser Lieblingsthema, ja. Kroatien, was sagst du? Schon
Lara. Kroatien ist ja. Lara, was sagst du zu Kroatien? Also ich finde es klasse. Ich finde es einfach wunderbar.
Es ist ein wunderschönes Land, gar keine Frage. Und vor allen Dingen, wie wir ja gerade schon gesagt haben, ist es kulinarisch einfach auch so ein nettes Highlight. Das wird oft vergessen, finde ich. Alle sagen immer, oh, Italien, so schönes Essen und so, was ja auch richtig ist. Und Kroatien braucht sich da überhaupt nicht zu verstecken. Und vor allen Dingen unser zweites Lieblingsthema Wein müssen wir ja auch noch anschneiden. Ich finde, auch da macht Kroatien richtig Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Wir fahren natürlich nicht ins Landesinnere, ne? Das ist zu aufwendig, ganz klar. Ne? Wir sind auf den Inseln und machen dann, oder in Dubrovnik, und machen da dort unsere Ausflüge von dort aus. Die sind immer so, wie lange gehen die? Manchmal 3 Stunden, manchmal einen halben Tag, 6 Stunden, 7 Stunden und so weiter. Je nachdem, dann ist ein Essen dabei noch und so. Ne? Aber generell sind das wirklich ausgewählt schöne Ausflüge und auch interessante Ausflüge und sowas. Ne? Ich bin immer dabei, ganz klar, als Ansprechpartner auch. Muss auch die lokalen Guides bewerten, aber ich bin jedes Mal erstaunt, wow, was die alles drauf haben.
Toll. Ja. Sehr gut. Ja, da ergänzt man sich natürlich auch wunderbar.
Ja,
das ist einfach auch der Mehrwert, muss man sagen.
Ganz genau. Ne? Ich bin ja auch gewohnt, irgendwo meine Gäste zu unterhalten, in Vietnam, in China, sonst irgendwo. Und aber wie die das machen, da kann man noch eine ganze Menge lernen dazu. Ja,
ja. Toll. Und dann geht es weiter in ein, würde ich schon fast sagen, so ein bisschen Trend mittlerweile. Oder es ist spannend, was sich da ergibt. Es geht weiter nach Montenegro mit der Royal Clipper.
Es geht weiter nach Kotor. Das ist Montenegro, genau. Das ist eine kleine Hafenstadt. Ehemals, ich meine, die ganze Küste war ja ehemals sehr, sehr berühmt und sehr wichtig. Das stand ja alles unter Venedigs Vorherrschaft, ne? Während der Serenissima noch und so. Inzwischen merkt man es immer noch. Wir sehen immer wieder mal diesen geflügelten Löwen zum Beispiel, auch in Montenegro. Und eine kleine Stadt, sehr, sehr schön, klein, aber fein. Und da machen wir natürlich auch unsere Ausflüge. Und ein Highlight davon, von den ganzen Ausflügen, ist eben auch in Kotor. Da ist man in der Stadt zwar drin, die ist auch gut besucht, touristisch muss ich sagen. Inzwischen fahren auch große Kreuzfahrtschiffe dahin. Aber wir sind ja separat unterwegs mit einem kleinen Schiff und machen dann zum Beispiel irgendwelche kulinarischen Highlights nebenher. Wir probieren morgens gegen 11 Uhr schon ein Gläschen Wein, Austern dazu und so, nicht? Und ja, das gibt's da tatsächlich. Und schauen uns auch diese, da gibt's so eine kleine Neubausiedlung jetzt, ne? Also, sagen wir so, das ist auch sehr teuer inzwischen dort, weil das ist genauso wie Dubrovnik zum Beispiel so ein Hotspot für die High Society. Die kommen da gerne hin.
Das wollte ich dich gerade fragen, Lara. Hat der Luxusreisende mittlerweile auch dann Montenegro für sich entdeckt, oder?
Ja, unbedingt. Das war natürlich lange nicht so. Die hinkten ein bisschen hinter Kroatien in ihrer Entwicklung. Das ist überhaupt nicht mehr so. Ich finde, das Land hat so ein bisschen Charme von Kroatien von vor 20 Jahren, so ungefähr, obwohl es in Riesenschritten aufholt.
Stimmt,
ja. Es gibt mindestens eine Handvoll wirklich toller Luxushotels, auch für Menschen, die länger im Land bleiben wollen. Und diese Bucht von Kotor, die ist dermaßen niedlich. Einmal das Städtchen Kotor selbst, Sie haben es ja auch gerade genannt, mit seiner Stadtmauer, die sich da den Berg hochwindet. Und wenn die im Dunkeln beleuchtet ist, das sieht fast aus wie so ein Drache, der sich da hochwindet.
Genau,
ganz, ganz toll. Ja. Und dann gibt es ja auch diese kleine Mini-Kirche, Our Lady of on the Rocks. Die ist mitten in der Bucht gelegen. Ist eine künstlich von den Einheimischen, künstlich aufgeschüttet sozusagen, künstlich angelegte Insel mit dieser kleinen Kirche drauf. Ich bin nun wirklich beileibe niemand, der sagt, juhu, ich muss noch eine Kirche besichtigen. Die ist zum einen so niedlich und so ungewöhnlich. Und wenn man da mal reingeht und schaut, da ist auch ein, da hängt ein Bild an der Wand, das gestickt wurde von einer Dame, also natürlich vor vielen, vielen Jahren, der irgendwann das Garn ausging und dann hat sie das mit ihren blonden Haaren weitergestickt. Und dieses ganze Bild ist aus ihren Haaren. Okay. Das ist schon was, das sieht man nicht alle Tage. Da muss ich schon auch sagen, ist interessant. Kann man nicht anders sagen. Ist
das
spannend.
Das kenne ich noch nicht. Das hört sich sehr, sehr interessant an. Ne? Ich weiß nur eines, also wenn man reinfährt, man fährt ja von der Adria dann rein, nach Kotor durch verschiedene Inselchen und so weiter, fährt man dazu. Und man kommt tatsächlich an einer Insel vorbei. Das ist erstaunlich, das fiel mir gleich von Anfang an auf. Wenn man das Bild Die Toteninsel kennt von Arnold Böcklin, weiß ich, kennt ihr das? Es ist ein bisschen spooky, aber es ist einfach faszinierend und so weiter. Das Original ist dort, ja. Das fiel mir schon öfter auf und auch meine Gäste kamen zu mir und sagten, das kennen wir doch irgendwie, dieses Inselchen mit dieser Kirche drauf, mit diesen Basaltsteinen und so weiter. Also ganz verrückt. Das ist zum Beispiel erstmal der erste Eindruck, wenn man da reinfährt. Und dann kommt man eben auch bis nach Kotor, wo wir normalerweise auch anlegen direkt an der
Stadt. Ist das die Toteninsel von Arnold Böck?
Ja, die Toteninsel von Böck. Genau, ja, ja. Genau. Jetzt. Also total verrückt.
Ja. Okay. Spannend, gut.
Ja, das ist ein bisschen spooky, ja, aber genau. Total verrückt.
Aber toll, dass man sowas einfach erlebt und deswegen hat man ja dann auch Sie dabei, die Reiseleiter vor Ort, dass man da einfach auch eintaucht und wir können feststellen, dass die Lara würde sich auch als Reiseleiterin anbieten, weil die natürlich auch gerade mit ihrer Kompetenz glänzt. Also großartig. Dann verlassen wir Kotor und gehen weiter, reisen weiter, segeln weiter an der Adriaküste.
Dann geht's entlang. Rüber nach Italien. Ja. Dann geht's rüber nach Italien. Monopoly, genau. Der Stiefel ist dann angesagt. Und Monopoly kenne ich noch nicht. Das ist jetzt ganz neu im Programm drin.
Mhm. Es ist nicht das Spiel, dann kommt, ne, sondern... Also, haha.
Ja. Nee, es ist tatsächlich ein kleiner Ort. Ne?
Ich kannte ihn auch nicht.
Der ganze Stiefel, also ganz Italien, ist natürlich ein einziges Museum, mehr oder weniger und so weiter. Und wenn es kein Museum ist, ist es eine wunderschöne Landschaft und Monopoly gehört eben dazu. Kleiner Ort, wunderschöner Ort und landschaftlich toll gelegen und sowas. Und eben auch typisch italienisch, das besondere Flair, das Licht und was weiß ich, die Kulinarik und sowas, alles da drin. Ich kenne es aber noch nicht, ich bin gespannt drauf. Ich habe nämlich nur ein bisschen schlau gemacht, das im Internet und so weiter. Und dann geht's aber gleich weiter mit einem Seetag, nicht? Dann ist ein Tag ist tatsächlich auf See, wo es dann weitergeht nach Syrakus zum Beispiel, die Liparischen Inseln, Sorrento und so weiter.
Was machen Sie auf dem Seetag, Herr König?
Da entspanne ich natürlich.
Liegestuhl, ja, logisch.
Nein.
Ach so.
Nein, überwiegend entspanne ich dann. Ich entspanne eigentlich dauernd, weil ich muss ja fit sein und sowas. Ne? Ansprechpartner, ganz klar. Nein, der Seetag ist dazu da, entweder... machen die Leute wirklich einen total entspannten Tag. Oder sie hören sich einen von meinen zwei Vorträgen an. Ne? Ich halte noch zwei Vorträge dann. Einmal natürlich über den, also mit Bildern auch, über die Royal Clipper, über die Geschichte der Clipper, das Schiff und natürlich, warum gibt es Clipper und wann kam die Clipper auf und so weiter. Ist ganz spannend. Ne? Es ging ja los mit den T-Clippern nach China, erstmal von New York aus nach China, dann von London aus nach China und so weiter. Ne? Das waren die schönsten, die besten und die tollsten Schiffe aus Holz wohlgemerkt, die jemals gebaut worden sind. Wunderschöne Schiffe. Und eigentlich ist unser Royal Clipper ist eigentlich kein Clipper, es ist ein Windjammer. Ne? Weil unser Royal Clipper ist aus Stahl gebaut. Der hat einen Stahlkorpus. Ne? Und die Original-Clipper, die waren aus Holz gebaut. Ja, aber das macht man heute nicht mehr, das geht auch gar nicht mehr von der Technik her und so weiter. Aber unser Clipper ist immer noch eigentlich ein Windjammer. Ne? Mit seinen 5 Masten, mit den Wahnsinnssegeln und so weiter. Wow. Ne? Ja, das ist einer meiner Vorträge und dann der andere ist dann, ich habe noch ein paar andere im Hinterkopf, aber jedenfalls, ich mache noch kurz eine Geschichte von Jugoslawien und vor allem eben auch die wechselhafte Geschichte, aber Ex-Jugoslawien eben, ne, was da alles passiert ist. Heute sind es ja separate Staaten und sowas. Aber Jugoslawien ist eben auch sehr interessant. Man weiß da einiges, aber eben nicht so viel. Das ist meine Aufklärung.
Interessant.
Was ist da alles passiert?
Super. Dann kann man da sich von der Liege oder vom Liegestuhl mal losreißen und dann den Vorträgen von Ihnen lauschen und dann geht's wieder zurück.
Ja, wir haben so einen kleinen, wunderschönen, wir haben so einen wunderschönen kleinen Raum am Heck, der ist also zu und so weiter. Kann man auch die Gardinen zuziehen, damit man die Bilder besser sieht und so weiter. Passen so 25 Personen rein, das ist genau meine Gruppe eigentlich. Und da wird ein bisschen was erzählt über die Clipper und über Jugoslawien und überhaupt. Ne? Es gibt immer wieder mal auch Fragen und sowas. Ach so und so und so, wie ist denn das so und so und so. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit dann. Also an dem Seetag ist Entspannung angesagt, aber eben auch Information.
Ja, super. Und dann kommt man an in Syrakus.
Syrakus geht's weiter, Italien, klar. Bevor das Liparischen Insel weitergeht, also Syrakus ist ja Sizilien, ne? Ist auf Sizilien drauf, fahren wir auch zum ersten Mal an.
Ah, ja.
Und dann Stop. Neuer Stop, aber natürlich, mein Gott, das kennt jeder, Syrakus.
Einst die größte Geschichte. Stadt der Welt, ja.
Klar. Ja, das sind alles Superlative, mehr oder weniger, ne? Klar. Ja. Und die werden uns dann auch von den lokalen Guides wirklich in bester Form, mit bestem Deutsch und so weiter vorgestellt, diese Städte, auch die Geschichte dazu und so weiter. Und wie gesagt, es gibt immer was zu essen, zu trinken. Kulinarisch auch dabei, jedes Mal. Italien sowieso,
ja.
Das ist ja mein
Arzt. Muss.
Das ist ein Muss, das ist auch meiner Arzt, ein Paradies, was das angeht. Ne?
Genau. Ne, Lara, sonst würden wir diese Reise gar nicht in Betracht ziehen.
Ja, also Italien ist für mich kulinarisch das Nonplusultra, auch wenn mein Mann immer schon die Augen verdreht.
Nein, das stimmt, das für mich auch. Na, genauso. Also in Europa gibt es nichts Besseres als, oder sagen wir im Westen gibt es nichts Besseres als Italien kulinarisch und sowas. Das passt eigentlich alles, nicht? Und ich finde, weltweit ist die beste Küche die chinesische Küche, aber leider nicht die, die es halt in Europa gibt. Das ist alles angepasst. Wenn man in China ist, dann isst man ganz anders und wirklich also ganz, ganz, ganz hervorragend. Ne?
Das ah, alles okay.
Ja. Aber im Westen
müssen
ist...
Müssen wir auch nochmal drüber sprechen.
Da komme ich gerne nochmal auf Sie zu, weil dieses Jahr steht mein erster China-Trip an. Und ich grusel mich schon ein bisschen vor dem Essen, ehrlich gesagt, weil ich immer nicht erkennen kann, was das ist.
Ah, ja, das sind Vorurteile, aber gut, den gibt's natürlich, gibt's Hund und Katze und Schildkröte, gibt's alles und so weiter, ist aber für uns nicht irgendwie relevant, ne? Also die Chinesen haben 5000 Standardrezepte und die werden dann, je nach Region werden die ein bisschen abgeändert und so weiter, es ist unglaublich, was da alles gibt. Lecker.
Da machen wir nochmal eine gesonderte Folge zu. Kulinarik in China, bevor du losreist, liebe Lara. Sehr gut. Wir bleiben in Italien. Von Syrakus geht es nach Lipari und weiter
Lipari,
nach Sorrento.
Lipari, Insel, dann kommt Sorrento und natürlich Sorrento ist, bietet sich an. Dann fährt man ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden fährt man nach Pompeji. Na, die meisten buchen das auch. Und haben dort nochmal... Pompeji ist ganz, ganz, ganz toll, ganz hervorragend. Nicht? Und die machen ja jedes Jahr, machen sie neue Entdeckungen irgendwie. Ich glaube, der Leiter der archäologischen Abteilung ist auch ein Deutscher, ne? Und der macht das, also der fördert das Ganze, dass da immer weiter geforscht wird und so weiter. Jedes Jahr gewisse neue Entdeckungen, aber insgesamt ist das natürlich ein super Highlight. Ja? Man sieht den Vesuv, wie er da friedlich vor sich hin dampft und so, nicht? Aber der war eben dafür verantwortlich, dass diese Stadt verschüttet wurde, kaputt ging. Ja? Und trotzdem ist noch alles da, man kann genau nachvollziehen, wo war was. Und hier waren die Snacks und die Fastfood-Läden und da waren die Villen und da waren, was weiß ich, die mysteriösen Gebäude und sowas. Toll. Also Sorrento ist auf jeden Fall unglaublich schön. Natürlich auch die Stadt. Und man muss ja diese Ausflüge nicht mitmachen. Ne? Man kann ja jeden einzelnen Ausflug kann man sich ersparen und sagt, ich habe keinen Bock drauf, ich kenne das schon und sowas. Ich mache das auf eigene Faust. Ja? Dann fährt man mit dem Tender rüber an Land und bleibt dann da so lange, wie eben die Liegezeit von unserem Schiff ist. Ne?
Klar. Lara, hast du
Pompeji
schon entdeckt, gesehen?
Nee, tatsächlich auch noch nicht. Steht auch bei mir noch auf der Wunschliste.
Ja, ist ein kulturelles Highlight in Europa. Unglaublich.
Ja, gut. Letzter Stop.
Dann Ponza. Kommt Ponza noch. Ponza ist eine ganz kleine, wirklich liebenswerte Insel. Und wenn ich das jetzt erzähle und sowas, man glaubt es kaum. So gut wie untouristisch eigentlich, nicht?
Hui.
Sehr schöne kleine Insel, ja. Übrigens, Kaiser Hadrian hat da auch seine Villa gehabt zum Beispiel. Und auf dieser kleinen Insel wurde auch damals der Mussolini, als er abgesetzt worden war, wurde der interniert. Kann man auch noch gucken und so. Ne? Ja. Aber
es
sonst
gibt schlechtere Plätze.
Ja, weiß Gott. Ne?
Ja.
Also, es ist sehr charmant. Es ist eine kleine Stadt, kleine Insel, kleine Stadt und so weiter. Man kann wunderbar schwimmen gehen da. Man hat alles, was man braucht. Kleine Geschäfte, Cafés und so weiter. Und kann sich da so einen halben Tag mal irgendwie entweder geführen. Wir machen aber keine Führung auf Ponza, glaube ich. Also wir hatten mal eine Führung, aber die hat sich nicht bewährt. Deswegen, weil niemand wollte da eine Führung haben. Es gibt eigentlich nichts zu sehen oder großartig zu sehen. Man kann sich das alles selber irgendwie erarbeiten und erlaufen vor allem halt. Ne?
Ja.
Auf Ponza.
Okay. Sehr gut, dann ist das sozusagen der letzte Stop, da kann man sich nochmal dann entsprechend alles zu Gemüte führen. Wunderschöner letzter Stop und dann Abschluss
und dann
in Rom.
Kommt Civitavecchia, ne? Das ist der letzte Hafen Und der ist spektakulär. Ne? War mal unglaublich wichtig, aber heute nicht mehr. Kreuzfahrtschiffhafen und eben da laufen wir auch ein. Und von da aus geht es dann zum Flughafen normalerweise oder aber zur Verlängerung nach Rom oder woanders hin. Ja. Viele machen das da, wenn sie schon mal dort sind, ne, dann bleiben die auch ein paar Tage länger da, um nochmal Rom zu genießen zum Beispiel. Es ist ja meistens im August, September unsere Reise, nicht? Also Ferragosto in Italien ist die Zeit, wo eigentlich die Römer zumindest alle rausgehen aus der Stadt, nicht? Das heißt, man kann da tatsächlich irgendwie auch die ganzen kulturellen Stätten und so weiter, kann man sich anschauen, Museen und sowas, ohne jetzt vom Tourismus erschlagen zu werden. Aber es ist einfach die Möglichkeit, nochmal die ganze Reise irgendwie auch schön abzuschließen. Ja. Wenn man vorher schon in Venedig war, dann in Rom nochmal. Oder die meisten fliegen dann auch wieder zurück nach Hause. Ich zum Beispiel.
Ja. Sie zum Beispiel. Toller Trip, würde ich sagen.
Toller Trip. Ich möchte noch mal ganz kurz ein paar Eckdaten sagen, ne, zu dem Clever. Ja, also es ist wichtig, ne, also zu wissen, das ist das größte Fünfmasterschiff, das größte Schiff überhaupt der Welt. Es ist auch im Buch der Rekorde, Guinness Buch der Rekorde, ist es verzeichnet als größter Fünfmaster der Welt. Es gibt überhaupt nur einen Fünfmaster, ne, im Moment. Einen einzigen Fünfmaster, unsere Royal Clipper nämlich. Oh. Und ja, das Vorbild war die Preußen. Die Preußen ist 1900 gebaut worden, ging aber leider ein paar Jahre später schon unter durch einen tragischen Unfall und so weiter. Aber die Preußen war eigentlich auch schon ein Windjammer, auch schon aus Stahl gebaut. Deutsches Schiff, was untergegangen ist, das war das Vorbild, nicht? Und dann hat 2000 hat dann der Michael Kraft, der Schwede Michael Kraft, der immer schon sogar als Kind Fantasien hatte, wo jetzt wie was unterwegs sein könnte mit Segelschiffen und so, nicht? Ja. Hat das in Auftrag gegeben und es ist wirklich ein unglaubliches Schiff. Es ist 134 Meter lang zum Beispiel, 16 Meter breit, hat 106 Personen Besatzung, also von der Stewardess bis zum Hotelchef und natürlich die ganzen Arbeiter, die man immer wieder mal im Blaumann da unterwegs sieht, die Segel reffen und aufsetzen und so weiter. Mit 5 Masten, ja, einziges Schiff mit 5 Masten weltweit, mit einer Segelfläche von 5000 Quadratmeter. Das ist unglaublich.
Wahnsinn, also, das ist...
Ja. Ja. Wow. 42 Segel, 5000 Quadratmeter Segel. Und wenn die mal alle, normalerweise machen wir das so, dass wirklich alle mal tatsächlich gesetzt werden. Und dann fährt man mit den Tenderbooten, fährt man um das Schiff herum und kann von da aus dann diese spektakulären Bilder, die ja auch im Internet sind und so weiter, selber machen und sagen, wow, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ne?
Ja.
Toll. Sensationell.
Toll, ja. Wirklich, das ist wirklich atemberaubend, eine Reise, die sich lohnt. Vielen Dank, Herr König, dass Sie uns das näher gebracht haben. Viel Spaß dann auch auf dem diesjährigen Trip. Sie haben schon gesagt, August, September. Für alle, die da dabei sind, natürlich auch viel Freude und schöne Sichtung. Ja,
alles, danke, was man da schön. Ich freue mich auf, ja, ich freue mich auf meine neuen Passagiere.
Ne? Ja.
Meistens sehr, genau, sehr nette Leute dabei. Und eben entspannt und schön und ja, wunderbar. Insgesamt eine tolle Sache.
Insgesamt eine tolle Sache. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Alles Liebe, alles Gute. Bis bald. Tschüss. Machen Sie es gut.
Bis bald. Dankeschön. Ciao. Gleichfalls. Ciao. Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben.